Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Hallo, ich bin Simon Dahlke aus Karlsruhe. Ich darf heute predigen über das Evangelium, auch wenn es aussieht wie die Tagesschau jetzt. Aber ich habe heute ein paar Sachen mitgebracht und das bietet sich gut an. Ich hoffe, das sieht jeder, auch in der Kamera. Wenn nicht, kann man nochmal vielleicht der ein oder andere den Platz wechseln. Deswegen sitze ich jetzt hier. Also nicht, weil ich faul bin oder so. Genau. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch sehr oft auf der Straße und in verschiedenen Ländern dieser Erde das Evangelium von Jesus predige. Und auf Deutsch heißt das Evangelium ja die frohe Botschaft. Und es ist, wir sagen oft, Jesus ist die Antwort, Jesus liebt dich. Und ganz, ganz selten stellen wir die Frage. Weil wenn Jesus die Antwort ist, muss es vorher auch eine Frage geben. Niemanden, der keine Frage hat, interessiert eine Antwort, wenn er keine Frage dazu hat, oder? Und darauf möchte ich heute eingehen. Wir haben vorhin einen wunderbaren Vers gehört, den ich auch liebe und einer meiner ersten auswendig gelernten Verse war, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab oder eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber im Johannesevangelium, im Kapitel 3, gibt es noch einen anderen Vers und der ist genauso wichtig und das ist Johannes 3, Vers 36. Da heißt es zum Beispiel, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und ein anderer Vers ist auch nochmal sehr wichtig, der steht auch im Johannesevangelium in Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und in Vers 3 heißt es, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Vers. Und um das Evangelium in seiner Fülle zu verstehen und es auch richtig weiterzugeben, denn Leute müssen wissen, was ist die Frage? Sie müssen wissen, Jesus ist die Antwort. Wir müssen es auch wissen. Und dann müssen sie ganz wichtig wissen, was tun sie damit? Und wir natürlich auch. Falls du die Frage nicht kennst, die Antwort nicht kennst oder nicht weißt, was du damit tun sollst, dann hör jetzt sehr gut zu. In den nächsten Minuten möchte ich das erklären und auch bildlich anschauen. Und ich werde oft, vielleicht auch die Leute, die zuhören, gefragt, wenn es einen Gott gibt, wo ist der? Warum tut er nichts bei diesem ganzen Leid? Ja, hat diese Frage, ich kann jetzt nicht in die Kamera gucken, aber von den hier Anwesenden schon mal jemand gestellt bekommen, von Leuten, die nicht gläubig sind. Wenn es einen Gott gibt, warum tut er nichts? Warum greift er nicht ein? Ich denke, diese Frage kennt jeder und man hat sie sich vielleicht auch schon selber gefragt. Ja. Und es ist eine sehr wichtige und berechtigte Frage. Und diese Frage zeigt, dass viele Menschen auch die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, auf die Jesus die Antwort ist, kennen. Sie sehen eine Welt voller Schmerz und Leid. Das Problem ist nur, was die Leute nicht verstehen, dass sie denken, diese Frage ist Gottes Problem und nicht ihr Problem. Sie verstehen nicht, dass es ihr Problem ist und Gott die Antwort hat. Und oft sitze ich mit Menschen, die ich auf der Straße treffe, in der Arbeit oder irgendwo beim Einkaufen und die ein Interesse haben, mehr von Jesus zu wissen. Ich lade sie zum Kaffee ein, dann sitze ich mit ihnen am Tisch, so wie jetzt, und nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Und ich sage, ich möchte einfach was Wichtiges erzählen aus der Bibel, was diese Frage beantwortet, wo ist Gott, warum tut er nichts, warum greift er nicht ein? Das müssen wir uns merken, diese Frage. Und genauso wie wir oft neue Testamente verteilen, so die Antwort haben, sollten wir aber auch mal ins Alte Testament gucken. Und da wollen wir jetzt anfangen, ganz am Anfang der Bibel in Genesis. Ich habe hier einen Krug mit Saft und dieser Krug symbolisiert Gott. Am Anfang war Gott und Gott ist voller Fülle, voller Leben. Er hat alles, Überfluss. Und er hat einen wunderschönen Garten gemacht mit Bäumen und er hat zwei Menschen gemacht. Wenn man jetzt mit Muslimen spricht, muss man klarstellen, dass Gott kein Wasserkrug ist, dass es nur ein Symbol ist, weil man soll kein Bild davon machen. Aber trotzdem, es ist ein gutes Symbol. Ne? Diese Gläser sind diesem Krug tatsächlich irgendwie ähnlich. Ne? Sie fassen auch was, nur sie sind ein bisschen kleiner. So, und Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild gemacht, Adam und Eva, und er hat sie in diesen wunderschönen Garten gestellt, mit diesen verschiedenen Bäumen. Und dort hatten sie alles, was sie brauchten. Es ging ihnen gut. Und das Wichtigste war, sie waren offen für eine Beziehung mit Gott und Leben mit Gott zu teilen. Und Gott hat ihnen lediglich ein einziges Gebot gegeben in diesem Garten. Ah, da sieht man das perfekt. Er sagte, ihr dürft von allen Pflanzen essen. Da gab es zum Beispiel den Baum des des Lebens. Wenn man von dem gegessen hat, war man unsterblich. Es gab auch viele andere Bäume. Und es gab aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das war das einzigste Gebot, das sie hatten, von dem sollten sie nicht essen. Wenn sie davon essen würden, würden sie sterben. Und jetzt fragt man sich, Moment mal, wir wollen doch jetzt von einem liebenden Gott hören. Und ich werde jetzt sehr viel krasse Sachen erzählen, wo du dich vielleicht fragst, oh, das ist ziemlich heftig, aber die gute Nachricht kommt. Es ist wichtig, dass du das weißt, dass du es verstehst, dass du die Frage verstehst, damit auch die Antwort Sinn macht und du auch diese Antwort in deinem Leben anwenden kannst. Warum macht denn so ein liebender Gott für seine Kinder auf den Spielplatz, in den Garten, so eine Todesfalle? Das macht doch gar keinen Sinn, fragen viele Leute. Warum stellt er einen Baum dahin, wenn sie von dem essen, sterben sie? Es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Liebe gibt immer eine Wahl, eine Entscheidung, ist immer freiwillig. Ich liebe meine Frau und sie ist jetzt gerade zu Hause in Karlsruhe. Und würde ich euch jetzt erzählen, ich liebe meine Frau und ich weiß, meine Frau liebt mich, total freiwillig und sie wird mich nicht betrügen. Sie ist mir total treu, weil ich habe sie im Keller eingeschlossen. Wäre das Liebe? Nein, man würde denken, ich bin ein Psychopath, ja. Und Gott ist kein Psychopath. So, Gott gibt hier diesen Garten und er gibt aber auch das Vertrauen seinen Kindern. Er sagt hier, ihr habt die Verantwortung von diesem Baum, ja. Ich lasse die Autoschlüssel hier liegen, ich lasse mein Portemonnaie hier liegen, weil ich euch vertraue, weil ich euch respektiere, weil ich euch auf Augenhöhe begegnen möchte und nicht euch kontrollieren möchte, ja. So, und sie haben diese Wahl und die meisten Menschen wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Schlange kommt. Und sie verführt Eva und Adam von der Frucht zu essen. Und jetzt passiert etwas ganz Tragisches, was sehr, sehr Schlimmes im Lauf der Menschheitsgeschichte. Sünde kommt in die Welt. In dem Moment, wo sie von dieser Frucht essen, ist die Vertrauensbeziehung, die Liebesbeziehung, die auf Vertrauen basiert zu Gott, ist gebrochen. Und wenn du die Bibel im Griechischen liest, wenn das Wort Glauben steht, da steht Pisteo, Pistos oder verschiedene Verb- und Nomenformen und was weiß ich. Das bedeutet so viel wie Vertrauen. Es bedeutet nicht, ich glaube, es ist so, es heißt, ich vertraue darauf. Ja. Und dieses Vertrauen auf Gott war gebrochen und damit auch die Verbindung. Und was passiert ist, die Menschen sind nicht mehr offen für Gott. Und das passiert durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Das ist wie wenn du eine Rose nimmst und du schneidest sie ab vom Rosenstock. Die blüht noch, aber sie wird sehr schnell verblüht sein. Wahrscheinlich viel schneller, wie wenn du sie dran lässt. Und so ist es mit Gott. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde, die Menschen. Und Gott, weil er die Menschen liebt, hat sie aus dem Garten geschmissen. Denn wenn sie nochmal von diesem Baum des Lebens, des ewigen Lebens gegessen hätten, in diesem Zustand würde es kein Zurück mehr geben. Und Gott hatte schon einen Plan für die Menschheit, wie er sie rettet. Und hat sie deshalb aus diesem Garten in seiner Liebe hinausgeschmissen. Und jetzt denkst du, okay, Adam und Eva, die haben gesündigt. Okay, aber ich hätte das nicht gemacht. Ich habe ja nicht von dem Baum gegessen. Ja, dann gibt es die katholische Kirche, die sagt, da ist die Erbsünde. Und ja, ist so eine Frage. Wir sind alle sündhaft geboren, aber trotzdem gehört den Kindern auch das Himmelreich. Ne? Die haben diese Schuld noch nicht begangen, aber die tragen tatsächlich die Sünde wie so eine rezessive Krankheit in sich. Denn das sehen wir in der Bibel. Adam und Eva kriegen Kinder und die haben nicht von dem Baum gegessen, aber die töten sich, Kain und Abel. Und die kriegen wieder Kinder und die erfinden Sachen und die kriegen wieder Kinder, die schlafen mit den Engeln und die Welt wird böse. Und Böses füllt die Welt. Und Gott macht etwas, um den Menschen zu zeigen, dass Humanismus nicht funktioniert. Gott sieht einen Mann, der von all den Menschen noch wirklich am besten ist und sich nach seinem Standard benimmt, der makellos ist, sagt die Bibel. Dieser Mann heißt Noah mit seiner Familie. Und er schickt eine Flut und alle anderen Menschen auf der Erde werden ausgelöscht. All das Böse wird ausgelöscht. Und nur Noah mit seinem guten Verhalten, mit seinen guten Werken, er wird gerettet mit seiner Familie, er ist ein Gerechter. Und was macht er, als er aus der Arche kommt? Der Humanismus und unser modernes Denken sagt, dein Umfeld macht dich schlecht, du bist in dir drin gut. Und die Bibel beweist damit, dass das nicht so ist. Denn Noah baut einen Weinberg an und er fängt an, sich zu betrinken und er liegt nackt in seinem Zelt und seine Kinder, sein Sohn Ham sieht es und er lacht ihn aus und er holt seine Brüder, um ihn zu verspotten. Und sie haben diese Gottesfurcht, machen nicht mit. Aber Ham wird verflucht und die Sünde geht gerade weiter, weil Noah diese Natur der Sünde in sich trägt. Und sie kriegen Nachkommen und es geht gerade so weiter bis heute. Und ich möchte dir einfach sagen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie ich es gesagt habe, es gibt ein Problem, es gibt eine Frage, aber das ist nicht Gottes Problem, das ist unser Problem. Das ist so wichtig, dass wir die Antwort darauf kriegen. Um die Antwort darauf kriegen zu können, müssen wir verstehen, dass es unser Problem ist, was es mit dir und mir zu tun hat. So, das ist unser größtes Problem als Menschen, denn Gott hat eine Antwort auf diese tödliche Falle. Problem ist aber, wir sehen das nicht als tödliche Falle und deswegen können wir diese Antwort nicht anwenden oft. Ich möchte dir zeigen, was das mit dir zu tun hat. Das Problem von uns Menschen ist nämlich das, dass wir uns miteinander vergleichen und nicht mit Gott vergleichen. Wir haben nicht seinen Standard, wir haben unseren eigenen Standard. So ist es für mich vielleicht okay, heute auf dem Weg hierher, weil ich es eilig hatte, 170 zu fahren. Aber für unseren Verkehrsverordnungen ist das nicht okay, als Beispiel. Ja? So kann man sich das so zurechtdrehen. Ja, ich habe es ja eilig. Ja, Lügen, ja, okay. Und das Problem ist, wir Menschen, wir vergleichen uns miteinander und nicht mit Gott. Und das ist ein sehr großes Problem. Zum Beispiel sind wir so, dass wir sagen, ja, ich habe schon mal gelogen, natürlich, das macht jeder, aber so schlimm wie dieser Mensch bin ich nicht, denn ich habe ja nicht gestohlen. Und er wird sagen, okay, ich hatte Hunger, ich brauchte das für meine Familie, man findet immer irgendwie einen Grund, aber ich habe ja niemanden verprügelt wie dieser Mensch. Und er sagt, ja, ich habe mich verteidigt und er hat mich provoziert, aber ich habe niemanden totgeschlagen wie dieser Mensch. Und dieser Mensch wird sagen, ja, ich habe jemanden totgeschlagen, aber ich bin kein Vergewaltiger wie dieser Mensch. Und so findet man es immer jemand Schlechteren, um sich zu vergleichen und um sich gut zu fühlen. Das Problem ist aber folgendes. Wenn der beste Lügner vor Gott steht, der ohne Sünde ist, ist auch er schuldig. Und hier ist das Problem. Und ich möchte dir mal sagen, möchte dir einfach aufzeigen, und das ist jetzt ein bisschen krass, aber genauso betrifft mich das auch, ich bin da nicht besser, wie schlimm Sünde für Gott ist. Denk dran, es kommt eine gute Nachricht, aber ich muss dir erst die schlechte Nachricht erklären. Es ist so wichtig, dass wir die gute Nachricht wirklich verstehen, ja. Ich denke, jeder, der hier sitzt oder du, der mir zuhörst, hast bestimmt schon mal gelogen. Wenn du jetzt Nein sagst, bist du ein Lügner. Ja. So, mich eingeschlossen. Und ich habe zu Hause drei wunderbare Töchter und nehmen wir mal die mittlere, die ist jetzt fast 4 und wenn ich sie anlüge, ist es schlimm. Es ist nicht in Ordnung, das will ich damit nicht sagen. Aber was sind die Konsequenzen für mich? Sie ist 4 Jahre alt, sie versteht es manchmal gar nicht, ich könnte sie leicht austricksen, sie kann mich nicht bestrafen. Sie kann mir nichts machen. Wenn sie älter ist, vielleicht schon, aber jetzt erstmal nicht. Also die Konsequenzen daraus wären für mich erstmal nicht so schlimm. Ja. Wenn ich jetzt aber meine Frau anlüge, in gewissen Situationen kann es dazu kommen, dass sie mich verlässt. Wenn ich meinen Chef auf der Arbeit anlüge, kann ich meine Arbeitsstelle verlieren. Ja. Wenn ich einen Polizist anlüge, kann er mich vor Gericht bringen. Und wenn ich einen Richter anlüge, im schlimmsten Fall kann ich ins Gefängnis kommen. Und wir sehen hier, wir sagen oft, eine Lüge ist nicht schlimm, weil wir nur die Lüge sehen. Wir vergleichen uns mit Menschen. Und hier ist wieder der Vergleich, wenn ich meine Tochter anlüge, kann sie mir nicht so viel tun. Aber je höher, ich sag mal, die Autorität ist, die ich anlüge, umso schlimmer ist die Konsequenz für mich. Nicht falsch verstehen, eine Lüge ist immer schlimm, aber hier geht es jetzt um die Konsequenz. Je höher die Autorität der Person ist, die ich anlüge, umso schlimmer kann die Konsequenz für mich sein. Das heißt, wenn ich jetzt einen Richter anlüge, kann der mich für dieselbe Lüge, wo meine Tochter mir nichts tun kann, mich dafür ins Gefängnis schmeißen. Und jetzt gucken wir mal auf Gott. Dieser Richter hier hat selbst gelogen. Und jetzt stell dir vor, du stehst vor Gott, der nie gelogen hat und der noch viel mehr Autorität hat wie jeder irdische Richter. Wie viel mal höher muss denn da das Strafmaß sein? Das ist lebenslänglich, es ist ewiges lebenslänglich. Für nur eine Lüge. Weil Gott noch viel mehr Autorität hat. Und das ist, was die Bibel beschreibt in Johannes 3, Vers 36, denn der Zorn Gottes ist auf uns. Du wirst sagen, aber Gott, bist du so kleinlich? Ich meine, okay, das Beispiel macht Sinn, aber wegen einer Lüge und also, ja, jetzt, das ist ja wohl nicht so schlimm. Ich möchte was zeigen, weißt du? Gott vor Gott. Ich denke, jetzt kommt der Sommer. Wir wissen alle nicht, wenn wir auf Karl Lauterbach hören, werden wir nicht an den Baggersee dürfen wahrscheinlich. Aber wir wissen es nicht. Kann auch sein, dass sich was ändert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber jeder von uns ist schon mal im Baggersee geschwommen. Die Erinnerung haben wir noch, ne? Oder im Schwimmbad. Und wir wissen, dass da kleine Kinder reinpinkeln. Manchmal auch Erwachsene. Aber das stört uns nicht, weil wir schwimmen ja nur da drin. Wir trinken ja nicht das Wasser, oder? Ist doch so, ganz ehrlich. Und das heißt, so ein bisschen Dreck im Wasser stört uns nicht, weil unser Standard ist hier Badewasser und nicht Trinkwasser. Aber du würdest nicht diesen Krug trinken, würde ich dir sagen, ich habe da reingepinkelt. Auch wenn ich sage, es ist nur ein kleines bisschen und du weißt es, du würdest es nicht trinken. Und so ist es eigentlich auch mit Gott. Gottes Standard ist Trinkwasser. Er ist ein heiliger Gott. Er ist rein. Da darf kein bisschen Dreck sein drin in diesem Wasser. Er wird es ausspucken. Unser Standard ist wie das Schwimmwasser. Wir sagen, ja, wir sind ja alle so, ne? Wir lügen ja alle. Es wird schon passen. Aber für Gott passt es nicht, weil Gott hat einen Trinkwasserstandard und kein Badewasserstandard. Jeder von uns hat diese Smartphones. Wer es nicht hat, ist wirklich glücklich in dieser Zeit. Und da gibt es solche Apps. Und stell dir mal vor, da ist eine App, mit der kann ich dein Leben filmen. Oder du kannst es filmen. Sie filmt dein Leben. Und ganz am Ende von deinem Leben macht sie so ein Best-of von deinem Leben in 2 Minuten. Aber da kommen nicht deine besten Glücksmomente, dein Abitur oder dein Rekord im Surfen oder so. Nein, da sind die schlimmsten Sachen deines Lebens aufgezeichnet, und zwar die du getan hast. Deine schlimmsten Gedanken, deine perversesten Fantasien, deine Lügen, deine Worte, deine Taten, deine guten Taten, die aber eigentlich mit einem total selbstsüchtigen, hinterlistigen Motiv begangen wurden. Deine Dinge, die du angeschaut hast, all diese Dinge mit deinen Augen, die du gedacht hast, die du begehrt hast, die du getan hast, die du Leuten gewünscht hast. All diese Dinge, und davon wird die Highlights zusammengeschnitten, und dieser Film läuft jetzt hier vor dir und mir an die Wand projiziert. Wie würdest du dich fühlen, wenn all diese Sachen offenbar werden? Nicht nur die eine Lüge, sondern all diese Dinge. Wie würdest du dich fühlen? Ich würde mich sehr, sehr schämen. Jetzt wird es noch schlimmer. Es kommt noch die gute Nachricht, keine Angst. Aber es ist wichtig. Dieser Film wird eines Tages laufen, aber nicht von mir, denn ich habe auch so einen Film, und vielleicht ist mein Film sogar schlimmer wie deiner. Und hier sind wir wieder im menschlichen Vergleich. Nee, aber du wirst vor Gott stehen, und er hat diesen Film eben nicht. Er ist dieser gerechte Richter, dieser heilige Gott, dieses reine Wasser. Und vor ihm wird dieser Film laufen. Und wie wird es dir dann gehen? Und wenn schon eine Lüge ausreicht, um dich lebenslänglich hinter Gitter zu bringen, vor diesem Richter Gott, was passiert dann mit dem Film? Was ist die Konsequenz? Die Bibel sagt, ewige Verdammnis. Das ist sehr, sehr krass. Das verdrängen wir oft, aber es ist eine Realität. Und es klingt jetzt nicht wie eine gute Nachricht, nicht wie das Evangelium. Aber es ist ein wichtiger Teil vom Evangelium. Denn wisst ihr, Gott ist ein gerechter Richter. Er kann Sünde nicht ertragen. Und die Menschen sagen, warum greift Gott nicht ein? Und er sagt sehr klar, dass er eingreift, denn er wird diese Welt richten. Und richten heißt, er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird politische Herrscher, die korrupt waren, die Diktatoren waren, er wird sie gerecht strafen. Er wird Verbrecher, die immer davon kamen, er wird sie gerecht strafen. Aber er wird auch dich, wenn du gelogen hast oder mit deinem Film, genauso strafen. Und für dich ist vielleicht dieser Verbrecher viel schlimmer, aber vor Gott seid ihr, ja, sind alle Menschen schuldig, sagt die Bibel. Und er ist ein gerechter Richter, und ist einerseits eine gute Nachricht, weil er wird Gerechtigkeit schaffen, aber es ist eine schlechte Nachricht, weil es uns alle treffen wird. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Weißt du, Gott müsste dich, egal wie gut du im Vergleich zu anderen Menschen bist, egal wie sauber dein Badewasser ist, es ist trotzdem Schmutz drin. Er müsste dich ausspucken. Er müsste dich in die Hölle schmeißen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Gott ist ein liebender Vater, und er will das nicht. Er ist ein gerechter Richter. Er wird niemanden ungestraft lassen. Er ist auch ein liebender Vater, und er will das nicht. Sein Herz ist, dass jeder Mensch gerettet ist. Er will jedem eine zweite Chance geben. Ja? Wir haben Gottes Liebe und seine Gnade verspielt, alle von uns, nicht nur Adam und Eva. Gott hat uns alles gegeben, wie Adam und Eva im Garten, und wir haben uns gegen ihn entschieden und machen das fast täglich. Und wir verdienen diese Strafe. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, und er hat einen Plan. Er hat sich entschieden, aus sich selbst heraus zu treten und einer von uns zu werden. Ganz Gott und ganz Mensch. In allem uns gleich, mit welchem Unterschied zu uns Menschen? Wir erinnern uns bei Adam und Eva. Was ist der Unterschied, den Jesus hatte? Er war ohne Sünde, ohne sündhafte Natur. Er war aus Gott geboren. Er kam auf diese Welt, ist aufgewachsen. Und als er 30 Jahre ungefähr alt war, hat er sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und als er aus dem Wasser kommt, bestätigt Gott diese Taufe und gibt ihm diese Vollmacht und Autorität. Jesus hat diese ganze göttliche Kraft zurückgelassen, wurde einer von uns. Und da fängt die gute Nachricht an. Und Gott gibt ihm diese Vollmacht. Erfüllt ihn, ja, richtig ordentlich. So. Und jetzt ist Jesus bevollmächtigt und erfüllt mit dem Heiligen Geist, der diese Autorität abgegeben hat, hat sie zu empfangen. Und er geht rum und er treibt Dämonen aus Menschen aus. Er heilt Menschen. Er predigt die gute Botschaft vom Königreich Gottes, das kommt. Er kehrt um. Er hilft Menschen, spricht Gerechtigkeit aus. Und es gibt Menschen, die lieben Jesus, die schließen sich ihm an. Und es gibt aber auch Menschen, die hassen Jesus und die wollen ihn töten. Die sind eifersüchtig, die glauben, dass er nicht von Gott kommt und so weiter. Und jetzt passiert genau das, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Ja, er ist nicht gekommen, einfach nur um zu heilen, um ein guter Lehrer zu sein. wäre verrückt, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt kein guter Lehrer. Das ist eine sehr anmaßende Behauptung. Also entweder ist er verrückt oder ist der, der er sagt. Er ist Gottes Sohn. Und er kommt auf diese Welt und die Menschen, die ihn hassen, nehmen ihn gefangen. Aber nicht, weil Jesus dumm ist oder einen Fehler gemacht hat, sondern er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Niemand nimmt es von mir in Johannes 10, sondern ich gebe es selbst hin. Und ich habe die Kraft, es auch wieder selbst zu nehmen. Und Jesus wird gefangen genommen und er wird gekreuzigt. Und das ist der Grund, warum er auf die Welt gekommen ist. Und das ist der Gipfel dieser guten Nachricht. Jesus kommt, wir erinnern uns an die schlechte Nachricht. Und das ist, was jedem von uns droht. Das ist, was wir verbockt haben. Das ist die Schuld, die wir aufgeladen haben. Und der Zorn Gottes, der auf den Menschen ist, der gerechte Zorn, weil Gott das Böse hasst. Ich habe Kinder und wenn meinen Kindern jemand was Böses tut, dann werde ich wütend. Warum? Weil ich meine Kinder liebe. Das ist normal, auch als Christ, ja. Dann werde ich stinkig und dann würde ich sie auch verteidigen. So, und genauso ist Gott der Vater, er hasst das Böse, ja. Und Jesus kommt, und die Schuld, die wir getan haben, mit seinem Leben als Lösegeld zu bezahlen. Da möchte ich eine kurze Geschichte, eine Metapher erzählen von einem König in einem Königreich, der war sehr gerecht und beliebt und er hatte seine Untertanen haben ihm vertraut, er war beliebt und mächtig und es ging allen gut in diesem Königreich. Und eines Tages fing an, in diesem Königreich mehr und mehr Korruption zu kommen und am schlimmsten war es, die Leute wurden immer zügelloser und es gab sehr viel Ehebruch und Familien gingen auseinander und Kinder sind ohne Väter aufgewachsen und es ging alles drunter und drüber. Und dieser König, weil er gerecht ist, weil er gut ist und das Böse hasst, er wollte, dass es seinen Untertanen gut geht und er hat auch dieses Leid gesehen, das daraus entstanden ist, dass diese Instabilität, die sein Königreich zerstört, die kaputten Familien, hat er gesagt, so, wer jetzt Ehe bricht, dem werden die Augen ausgestochen. Um Einhalt zu gebieten, erlässt er ein Gesetz. Und der Erste, der da beim Ehebruch erwischt wird, ist sein eigener Sohn, den er liebt. So, was macht dieser König jetzt? Der Sohn wird vor den König gebracht. Das Volk ist gespannt, was wird der König machen? Er hat zwei Möglichkeiten. Er lässt seinen Sohn frei. Kann er machen, er ist der König, weil er liebt ihn ja. Ne? Er hat die Macht. Oder er sticht ihm die Augen raus. Und das würde ein gerechter König tun, denn ein gerechter König bevorzugt nicht seine eigenen Kinder, sondern er steht zu dem Gesetz, das er erlassen hat, oder? So, was würdest du tun? Würdest du ihn freilassen oder würdest du ihm die Augen rausstechen? Wenn der König sagt, ich lasse ihn frei, wäre er kein gerechter König, kein gerechter Richter. Das ist auch ein guter Punkt, wenn mich Muslime fragen, warum muss denn Jesus am Kreuz sterben? Erstens mal, Jesus muss gar nicht am Kreuz sterben, er wollte am Kreuz sterben, um uns seine Liebe zu zeigen, aber gleichzeitig auch erfüllt sich damit die Gerechtigkeit Gottes. Denn ja, wenn einfach Gott uns vergibt ohne ein Opfer, dann ist es nicht, wäre es nicht gerecht. So wie der König, der einfach sagt, ich lasse dich frei, mein lieber Sohn, weil du mein Sohn bist. Mm-mm. So, dieser König ist aber auch noch sehr weise und er ist gerecht und er ist gnädig. Und dieser König geht hin und er geht zum Henker und er sagt, stich mir die Augen raus. Und er bekommt seine eigenen Augen ausgestochen für seinen Sohn. Und sein Sohn kann sehen und er ist jetzt blind. Und sein Sohn ist zerbrochen und weint. Er sagt, warum hast du es getan? Er sagt, weil ich dich liebe. Aber auch, weil ich ein gerechter König bin. Ich stehe zu meinem Wort. Und dieser König wird respektiert sein bei seinen Untertanen. Und er wird geliebt sein von seinem Sohn. Ich glaube, wenn sein Sohn nicht total kaputt ist, wird er so etwas nie wieder tun. Weil er, wie die Bibel sagt, ne, es ist Gottes Güte, die zur Umkehr führt. Es ist, weil diese Gnade ihn zerbricht. Ne? Also das Böse in ihm. Und so ist es auch mit Gott. Deswegen hat er Jesus geschickt. Jesus ist wie diese Augen des Königs, die ausgestochen wurden. Für uns den Sohn, der sich vergangen hat am eigenen Vater. Und das ist der Gipfel, das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft von Jesus. Das ist diese Antwort, die Gott gibt. Er vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern er bezahlt sogar noch dafür. Und das müsste er nicht. Er könnte sie allmächtig vielleicht wegnehmen. Dann wäre er zwar nicht so ganz gerecht, aber Gott könnte alles. Aber er entscheidet sich, aus Liebe diesen Weg zu gehen. Weißt du, die gute Nachricht ist, Gott braucht dich gar nicht. Gott hätte wie bei Noah einfach alle Menschen ausradieren können. Es wäre viel einfacher gewesen. So wie viele Menschen heute sagen, ich habe keine Kinder, das ist einfach nur viel Arbeit. Diese Mentalität hätte Gott haben können. Dann wäre er zwar keine Liebe mehr, weil er nur an sich denkt, aber er entscheidet sich den schwierigen Weg. Er sagt, nee, ich mache euch nicht weg, ich radiere euch nicht aus, ich gehe euch sogar hinterher. Und hier siehst du auf die Frage, wo ist Gott in dem Leid? Wo ist er? Er ist vor 2000 Jahren gekommen, mitten in das Leid, mitten in dein Leid. Das du verursacht hast, das wir alle verursacht haben, auch ich. Anstatt uns auszuradieren und alles neu zu machen, kommt er, um uns zu retten und dann am Ende alles neu zu machen, zusammen mit uns. Und das ist die Liebe Gottes. Es ist nicht, dass er das müsste. Es ist nicht, dass er dich bräuchte, aber er will dich. Du hast es nicht verdient, du hast nichts dafür getan. Und er kommt und er stirbt an diesem Kreuz für deine Schuld und für meine Schuld. Und er bezahlt dafür. Und er wird begraben und am dritten Tag auferstanden. Und er kommt zu seinen Jüngern und er sagt, jetzt ist bezahlt für euch. Es ist eine gute Botschaft. Euch ist vergeben. Und jeder, der das glaubt, bekommt ein neues Herz. Sagt die Bibel, wenn wir umkehren zu Gott, Gott will uns ein neues Herz geben. Ja. Und das ist wichtig, dass wir umkehren von unseren alten Wegen. Dass wir nicht weiter darauf gehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern dass wir sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich will nicht mehr so leben, mach mich neu. Aber hier ist noch ein Problem. Sie haben jetzt ein neues Herz. Sie haben ein neues Leben in sich. Aber da ist immer noch der alte Mensch da. Die alte Sau, sagte Luther. Kann schwimmen. Und Jesus sagt deswegen, ne, geht hin, predigt Buße zur Vergebung der Sünden in Lukas 24, im Missionsauftrag, nachdem er auferstanden ist und seine Jünger aussendet. Und dann sagt er in einem anderen Evangelium, geht hin und die gläubig geworden sind, tauft sie. Ja, macht zu Jüngern alle Völker in Matthäus und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was passiert denn bei der Taufe? Das ist ein wichtiger Teil, der dazugehört. Die Antwort ist Jesus. Und was jetzt, wie kannst du darauf reagieren? Wenn jemand getauft wird, sagt die Bibel ganz klar, dann ist er mit Jesus, der die Sünde auf sich genommen hat, mit der Sünde gestorben ist und auferstanden ist in Herrlichkeit. Wir sterben mit Jesus, unser sündiger Mensch stirbt mit Jesus und ein neuer Mensch steht mit Jesus auf. Das sagt die Bibel im Römerbrief, Kapitel 6, kannst du nachlesen. Und auch Kolosser 1. Aber darüber wird, glaube ich, nächste Woche gesprochen, möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen. Und dann kann Gott dich füllen mit dem Heiligen Geist. Ja, kann das auch schon vorher machen, aber es ist gut, dass dieser Schritt gehört dazu. Und Jesus ist aufgefahren zum Vater und seine Jünger sind umhergegangen und haben gepredigt und haben genau dasselbe gemacht. Leute sind umgekehrt und wurden mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und ganz am Ende, wenn Jesus kommt, wiederkommt, wird er trennen nach Schafen und nach Böcken. Die einen werden eingehen zur ewigen Verdammnis und die anderen zur ewigen Herrlichkeit. So, was hat das jetzt mit dir zu tun? Zum Abschluss, was hat es mit dir zu tun? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das sagen mir viele Leute. Es ist schön, das klingt schön, toll, dass dein Glaube dir hilft. Es ist schön für dich, aber es ist nichts für mich. Schön, ich habe es gehört, danke, tschüss. Oder ich sage, oh, ich habe es dir jetzt erzählt, danke, tschüss. Nee, aber was hat das mit dir zu tun? Ich denke, jeder von euch kennt das Schachspiel, oder? Ich kenne gar nicht mehr so alle Regeln, aber eins weiß ich noch. Ja, es ist wie bei Mensch, ärgere dich nicht, das kriegt jeder hin. Du bist am Zug, ich bin am Zug. Du bist am Zug, ich bin am Zug. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich mache einen Zug und noch einen Zug und noch einen Zug. Noch einen Zug und noch einen Zug und noch einen Zug. Schachmatt geht ja auch nicht, weil der König muss bleiben. Aber nee, du bist dran, ich bin dran. Ja. Und im Prinzip ist es genauso mit Gott. So, ich möchte das Ganze jetzt nochmal in Kurzform erzählen und fragen, was hat das mit dir zu tun? Am Anfang, wie beim Schachspiel, hat Gott die Figuren aufgestellt. Er hat die Welt in einer perfekten Ordnung gemacht, im Garten Eden. Es war alles gut. Und du und ich, wir Menschen, haben uns entschieden, gegen Gott zu sündigen. Es war unser Zug. So, und dann war Gott am Zug. Und wie ich es gesagt habe, Gott hätte das nicht gebraucht. Er hätte gleich alle Menschen bei Noah ausradieren können. Er hat es nicht gemacht. Er hat sich entschieden, Mensch zu werden, einer von uns, sogar noch arm zu werden. Wir haben ihn beklaut und er gibt den Rest seines Vermögens noch hin, um uns zu retten. Und er wird einer von uns. Und er vergibt uns unsere Schuld. Er stirbt dafür, er bezahlt dafür, er vergibt sie. Aber wer ist jetzt am Zug? Kann Gott noch einen Zug machen? Er könnte, aber er spielt Schach mit uns. Wer ist am Zug? Danke. Ich bin am Zug. Und wenn ich einen Zug auf Gott mache, dann kommt er und nimmt mich zu sich. Ja? Und hier ist der Punkt. Wo ist Gott in dem Ganzen? Gott hat vor 2000 Jahren seinen Zug gemacht. Und er hat alles bereitet. Der Tisch ist gedeckt. Aber er ist kein Vergewaltiger. Er hat dir deinen Willen gelassen, ihn zu verlassen. Er hat alles getan, um für deinen Schaden zu zahlen. Aber er wartet auf dich. Du bist am Zug. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Wenn du jetzt hier bist oder zuschaust, du merkst, du hast diesen Schritt nicht getan. Vielleicht hast du dich taufen lassen aus Tradition. Du hast nie Buße getan von deinen Sünden, weil du dachtest, ja, Gott liebt mich sowieso, dem ist eh alles okay. Der liebe Gott wird es schon durchgehen lassen. Dann tu wirklich Buße von deinen Sünden. Kehr um und mach ihn zum Herrn deines Lebens. Wenn du das getan hast, aber du bist noch nicht getauft, dann dann triff diese Entscheidung. Da wirst du nächste Woche, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, noch mehr drüber hören. Aber schieb's nicht auf. Schieb's nicht noch mehr Wochen auf. Ja? Wirklich kehr um und geh diesen Schritt. Und dann wirst du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das passiert nicht immer automatisch, sondern du kannst Gott darum bitten auch. Aber er wird es dir immer geben, wenn du darum bittest. Ja? Und dann bist du sein Kind und bist von neuem geboren. Und das ist die gute Botschaft. Dafür ist Jesus gekommen. Und dem vorausgeht eine schlechte Botschaft. Und es ist wichtig, dass wir die auch verstehen. Und das, was damit zu tun hat, auch verlassen. Und zu dem kommen, was er für uns getan hat, das annehmen. Das ist das Evangelium von Jesus. Und das findest du in der ganzen Bibel, von Genesis bis Offenbarung. Wenn er am Ende wiederkommt und alles neu macht und dich zu sich nimmt. Und wenn du jetzt zuschaust und diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann triff diese Entscheidung. Wirklich, es hat mit dir zu tun. Ich sage immer, viele Leute sagen, ich überlege es mir noch. Das kannst du, das solltest du auch machen. Aber ich sage immer, am Ende ist keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Ja. Und es ist nicht, dass Gott dir die Pistole auf die Brust setzt. Es ist, dass Gott alles getan hat und erwartet. Er wartet schon 2000 Jahre. Die Frage ist, worauf wartest du? Ist es dein Lebensstil? Ist es vielleicht das und das Trinken oder die und die Beziehung? Ist das so wichtig, das aufzuschieben? Oder ist es vielleicht wirklich wichtig, diese Entscheidung zu treffen, sie heute zu treffen? Mit allen Konsequenzen. Nicht aus deiner Kraft. Du kannst dich nicht erretten. Das schafft kein Mensch. Aber diese Gnade anzunehmen, das, was er getan hat, anzunehmen, aber auch wirklich zu sagen, okay, mit allen Konsequenzen, ich gebe dir auch alles hin. Ich nehme dich ganz an, aber ich gebe mich dir auch ganz hin. Und es passiert mit der Taufe. Es ist ein Schritt, aber du musst auch das so meinen, dass du dein ganzes Leben hinlegst. Er wird Herr deines Lebens. Deine Sünden sind dir vergeben und du wirst danach auch weiter sündigen. Ja? Auch wenn dein Becher rumgedreht ist, da ist noch altes Denken, da ist noch alte Gewohnheiten, es passieren Dinge, aber dafür ist die Vergebung da und die ist freigeschaltet. Dafür ist Jesus gestorben, dass du zu ihm kommen kannst, jeden Tag. Und ich möchte aber noch kurz beten für jeden, der darauf irgendwie reagieren möchte. Vater, ich danke dir für dein Wort und das waren schöne Bilder. Vielleicht haben sie für den einen oder anderen Sinn gemacht, aber ich bitte dich wirklich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und für denjenigen, der merkt, oh, ich lebe noch in Sünde, ich spiele noch in Sünde oder ich muss den nächsten Schritt gehen, ich darf ihn gehen und ich möchte ihn auch heute gehen oder wirklich in der nächsten Zeit aber mich heute entscheiden, dass du jetzt sprichst, Heiliger Geist. Dass wo Menschen ohne dich gelebt haben, dass du jetzt die Herzen öffnest und dass sie verstehen, nicht weil ich das irgendwie erklärt habe, sondern dass du jetzt die Offenbarung gibst, Heiliger Geist, dass sie dich brauchen und die Offenbarung von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Dass wir sie wirklich im Herzen verstehen. Jetzt nicht im Kopf, wie ich es versucht habe zu erklären, sondern mit dem Herzen. Gib du Herzensoffenbarung und komm du jetzt zu jedem. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung nicht getroffen hast, wenn du zuhörst, sag jetzt einfach, wenn du das möchtest, wenn du diesen ersten Schritt gehen möchtest, Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Sei du mein Herr. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich gebe dir mein Leben. Komm in mein Herz. Gib dir mein ganzes Herz. Amen.